Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Maike Albart.
Corona, Geschichte eines angekündigten Sterbens, so lautet der Titel eines Buches, das in viele verschiedene Länder führt und in dem 18 Reporter, Journalisten und Wissenschaftler die Geschehnisse der letzten Monate erzählen. Über die Ereignisse und ihre Folgen möchte ich diskutieren mit einem der beiden Herausgeber des Bandes, mit Kurt Schnibben. Kurt Schnibben ist selbst Reporter, war viele Jahre lang in leitender Funktion beim Spiegel und er ist jetzt in der Lesart zu Gast. Guten Tag.
Hallo, schönen guten Tag.
Warum hielten Sie es für notwendig, Herr Schnibben, diese Chronik überhaupt gemeinsam mit den Kollegen zu verfassen? Eigentlich konnte man doch alles schon in den Zeitungen lesen.
Ja, wir haben auch keine Chronik geschrieben, sondern wir haben uns quasi in das Virus versetzt. Also wir haben gesagt, uns bedroht ein Virus, das aus dem Tierreich kommt. Und für uns war so das Leitmotto, das Zitat von dem Nobelpreisträger Joshua Lederberg: Viren sind unsere einzigen Rivalen um die Herrschaft auf diesem Planeten. So, und wenn man sich das vergegenwärtigt, dann entwickelt sich daraus eine besondere Dramaturgie. Das heißt, wir haben die Welt betrachtet aus der Sicht des Virus und haben geguckt, wo macht der Mensch diesem Virus das zu einfach und wo handelt er richtig? Und darum ist das ganze Buch viel mehr als eine Chronologie, sondern eigentlich ein Leitfaden. Wie muss man mit diesem Virus umgehen und wie muss man auch in Zukunft sich darauf einstellen, dass wir immer wieder von Pandemien heimgesucht werden?
Im Rückblick, waren es richtige, kluge Entscheidungen, die gefällt wurden in Deutschland? Oder gibt es auch Punkte, an denen Sie festgestellt haben im Nachhinein, das war komplett verkehrt?
Ja, ich glaube, die Leistung des Buches ist die Recherche. Also genau zu gucken, wie Sie zu Recht auch fragen, was ist denn hier eigentlich schiefgelaufen und was kann man daraus lernen für jetzt die Fortsetzung dieser Pandemie, aber auch für zukünftige Pandemien. Und da sind wir in der Tat auf sehr viele Dinge gestoßen. Wir sind darauf gestoßen, dass eigentlich seit SARS, also 2002, 2003, der Menschheit klar sein musste, das nächste Virus wird kommen. Wie stellen wir uns darauf ein? Und da haben sich einige Länder gut darauf eingestellt und die Bundesrepublik leider nicht sehr gut. Es gibt hier zwar Pandemiepläne, aber es gibt auch gleichzeitig Gesundheitsämter, die in den letzten 15 Jahren dramatisch zusammengespart wurden. Und Gesundheitsämter, das merken wir jetzt, sind die eigentlichen Zentralstellen, um Infektionsketten verfolgen zu können. Und darum war, als das Virus hier rüberkam, im Januar, Februar, war die Bundesrepublik gerade auf der Ebene der Gesundheitsämter sehr schlecht darauf vorbereitet, zum einen. Und zum anderen gab es auch in der Bundesregierung eine fahrlässige Haltung dem Virus gegenüber. Ich kann mich erinnern an diese Äußerungen von Gesundheitsminister Spahn. Ja, das ist nicht schlimmer als eine Grippe. Also diese Illusion, es wird schon nicht so schlimm werden und das wird sich vor allen Dingen in Asien abspielen. Dritter Fehler, diese ganze Maskenkomödie. Also so zu tun, als könnten Masken nicht helfen. Und heute wissen wir, das wurde gemacht, weil man keine Masken hatte. Also man hatte zwar Pandemiepläne, in denen von Masken die Rede ist, aber es waren einfach in Deutschland zu wenig Masken und darum hat man den Leuten erzählt, Masken bringen nichts. Und das wiederum führt heute dazu, dass viele Leute das immer noch glauben und sagen, Masken bringt nichts. Und so könnte ich jetzt noch zwei, drei andere Dinge aufzählen, die hier schiefgelaufen sind. Ich will mich nur auf eine noch beschränken. Wir haben das hier eigentlich ganz gut in den Griff bekommen, in dem Zusammenwirken zwischen Bundesregierung und den Deutschen. Die haben sich sehr klug verhalten. Und dann haben wir gedacht, naja gut, jetzt ist das ja im Griff und sind wir ähnlich blauäugig. Nun in diese zweite Welle ist es noch nicht ganz, aber kann es werden, hineingestolpert. Nämlich nicht drüber nachzudenken, wenn jetzt Millionen von Deutschen in Länder fahren, um Urlaub zu machen, dann werden sie, jedenfalls einige von ihnen, das Virus mitbringen. Und darauf haben wir uns überhaupt nicht eingestellt. Und eingestellt haben wir uns auch nicht darauf, dass ja die Schulen wieder losgehen. Also da sieht man ähnliche Fehlleistungen in der Überlegung, wie lebe ich mit diesem Virus? Sondern hier herrscht immer noch so die Haltung, ja, irgendwie wird es schon werden.
Schweden kommt nur sehr knapp vor. Das wäre ja auch eine spezielle Art der Politik und der Virologie, auf diese Herausforderung zu reagieren. Nun könnten Ihnen ja Gegner vorhalten, Herr Schnibben, dass in Ihrem Band doch eher auch der Lockdown insgesamt absolut gerechtfertigt wird. Was würden Sie denen erwidern?
Ja, denen würde ich sagen, ja, der Lockdown wird gewürdigt im Sinne einer richtigen Maßnahme, wenn sich das Virus mal in dem Maße ausgebreitet hat, wie wir es dann in Deutschland erlebt haben, dann bleibt einem nichts anderes mehr übrig. Zumal, wenn man dann eben, ich hatte es schon erwähnt, Gesundheitsämter hatte oder hat, die nicht in der Lage waren, die Infektionsketten tatsächlich gut zu verfolgen. Also wir waren ja schon mit Heinsberg dann überfordert nach dem Karneval. Schweden ist einen Weg gegangen, weniger Lockdown zu machen. Sie haben auch Dinge runtergefahren. Sie haben das bezahlt mit sehr hohen Todeszahlen, also eine wesentlich höhere Todesrate als wir in Deutschland. Ich finde es nicht dramatisch, wenn Länder versuchen, eigene Wege zu gehen. Ich finde es dramatisch, wenn die Bevölkerung dann dafür mit dem Tode bezahlen muss.
Wie steht es denn um die Rolle der Wissenschaft? Wird die Wissenschaft in Zukunft mehr Gewicht haben?
Ich hoffe. Also Christian Drosten, den man jetzt hervorheben muss als ein Virologe, der ganz früh erkannt hat, solange es keinen Impfstoff gibt, ist der beste Impfstoff gegen das Virus Wissen. Und sein Einsatz ist ja nicht hoch genug zu loben. Also sich monatelang, jeden Tag Fragen zu stellen und dadurch Wissen zu verbreiten, ist genau das Richtige in einer Situation, wo man einer Pandemie gegenübersteht. Weil in einer Pandemie verändert sich ja das Verhältnis zwischen Regierten und Regierenden. Das heißt, die Regierenden können mit ihren Maßnahmen nur Erfolg haben, wenn sich eine möglichst große Zahl von Regierten entsprechend verhalten. Wir haben jetzt ja das Problem, dass die Zahl derjenigen zunimmt, die sich nicht mehr entsprechend verhalten. Und schon steigen die Zahlen wieder an. Das heißt, eine Demokratie in Zeiten der Pandemie funktioniert nur, wenn sich die Regierten eigentlich verhalten wie Machthaber in der Masse. Sie entscheiden durch ihr Verhalten darüber, ob Maßnahmen Erfolg haben. Aber auch, wenn die Regierenden die Regierten nicht behandeln wie Untertanen, sondern sie betrachten als Individuen, als kluge Menschen, die man vor allen Dingen mit Informationen versorgen muss, damit sie sich entsprechend verhalten. Und da würde ich sagen, hat diese Bundesregierung einen enormen Nachholbedarf. Sie erklärt immer noch viel zu wenig, was der Sinn ist von bestimmten Maßnahmen. Und es reicht nicht, wenn Frau Merkel in einem halben Jahr das dreimal macht. Bundesminister Spahn müsste eigentlich so aktiv sein wie Christian Drosten im Erklären von Politik.
Ihr letztes Kapitel, Kotschnippen, heißt die brasilianische Phase. Da beschreiben Sie auch diesen Kippmoment, den Sie gerade schon angedeutet haben, was die Zustimmung angeht. Was kommt da genau ins Spiel bei den Bürgern?
Ja, also mir gefällt auch die Diskussion über die Opposition gegen die Corona-Maßnahmen in Deutschland nicht. Da greifen viele Medien und viele Leute in den sozialen Medien zu kurz. Sich darüber aufzuregen, dass in Berlin 20.000 Leute ohne Maske rumlaufen, ist das eine. Aber in Wahrheit haben wir ja inzwischen einen viel breiteren Widerstand gegen die Corona-Politik. Da kommen eben nicht nur Rechte und Verschwörungstheoretiker zu Wort, sondern wir haben eine Art Virusprekariat, also Leute, die existenziell bedroht sind durch die Maßnahmen, die die Bundesregierung ergriffen hat. Ich halte die Maßnahmen für richtig, aber man muss ernst nehmen, dass so eine Pandemie eben nicht nur eine medizinische Seite hat, sondern dass diese Pandemie auch eine sehr wichtige soziale Seite hat. Und da finde ich auch, dass man sich stärker mit den Ängsten und Nöten der Leute beschäftigen muss, die möglicherweise nicht medizinisch bedroht sind durch das Virus, aber sozial und ökonomisch. Und wenn man das nicht macht, dann nimmt man in Kauf, dass da eine komische Menge entsteht von Corona-Gegnern, die aber ganz unterschiedliche Motive haben. Also die einen weltanschaulich, die anderen populistisch, die anderen aber existenziell ökonomisch. Und da muss man entsprechend auch diese Gruppen in der Art und Weise, wie man sich mit diesem Widerstand auseinandersetzt, muss man differenzieren.
Aber diese Gruppe kommt bei Ihnen im Buch ja auch nicht richtig vor.
Nee, weil es zu dem Zeitpunkt noch nicht, das sind keine Hellseher, darum sitzen wir auch jetzt gerade an der Aktualisierung. Also es wird bald das Buch aktualisiert erscheinen mit einem fünften Kapitel, wo es genau darum geht, wie bekommen wir ein Leben in der Pandemie hin. Mir wird viel zu viel darüber geschrieben und geredet, wie leben wir nach Corona. Und ich finde viel wichtiger, wie leben wir mit dem Virus. Und da, glaube ich, müssen wir viele Dinge anders machen, als wir das in den letzten 3-4 Monaten gemacht haben.
Vielen Dank, Kurt Schnibben. Kurt Schnibben war in der Lesart zu Gast. Gemeinsam mit David Schraven ist er der Herausgeber des Buches Corona – Geschichte eines angekündigten Sterbens. Erschienen bei dtv, 368 Seiten für 18,90 Euro.